Wir wollen uns jetzt, ich hatte es angekündigt zum Einstieg, ein ganz konkretes Beispiel anschauen. Wir haben es schon mehrmals erwähnt heute, wir haben eine große Bewegung auch bei den Evangelikalen zurück nach Rom oder zumindest offen dafür zu sein, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die genau das propagieren und praktizieren. Und das ist etwas, das wäre vor einigen Jahrzehnten unvorstellbar gewesen in Gemeindekreisen oder in christlichen Kreisen, die sich als evangelikal, bibeltreu, pietistisch, brüdergemeindlich und so weiter verstehen. Undenkbar, und wir haben ja wirklich einen Dammbruch erlebt, und immer mehr erleben wir eine Verharmlosung der katholischen Irrlehre, immer mehr erleben wir eine Rechtfertigung, passend zu unserem Kernbegriff, einer solchen Zusammenarbeit. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was sagt das Oberhaupt der sogenannten katholischen Kirche selber über Rechtfertigung, über Jesus und über eine Beziehung zu Jesus haben. Würde ich sagen, Film ab. Ja.
Nella Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. È vero che camminare insieme è impegnativo e a volte può risultare faticoso. Può succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema o ci dia scandalo. Ma il Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni, ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, con il loro dono e il loro limite, che ci viene incontro e ci fa riconoscere. E questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene. Essere cristiano significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è cristiano, il cognome è appartenenza alla Chiesa.
Ich möchte es gerne noch einmal auf Deutsch zusammenfassen, die Kernpunkte. Wir hatten ja englische Untertitel, italienisches Original. Grob zusammengefasst sagt er es. Es gibt ja immer wieder welche, die sagen, man kann eine persönliche Beziehung, eine direkte persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Die sagen, ohne Kommunion und ohne Meditation der Kirche kann ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Fasst zusammen, das ist eine absurde Verirrung. Eine persönliche Beziehung zu Jesus haben zu können, dieser Gedanke ist eine absurde Verirrung. Er sagt, es gibt keine Selbermacherkirche, es gibt keine Selbermacher in der Kirche, es gibt keine freien Mitarbeiter in der Kirche. Und zugleich sagt er, wenn ich Christ bin, bedeutet das, ich gehöre zur Kirche und nicht in einem Sinne, wie wir Gemeinde meinen, sondern er meint damit die katholische Kirche, ganz eindeutig. Also, wenn ich ein Christ bin, dann gehöre ich auch zur katholischen Kirche. Andersrum ist natürlich auch klar, was er dadurch ausschließt. Und so müssen wir unter diesen Gesichtspunkten, das ist der aktuelle Papst, der Sozialrevoluzer-Papst, der so anders ist, der in evangelikalen Kreisen immer wieder verharmlost wird. Der ist das. Und das ist von 2014. Also jetzt nicht das Neueste, was irgendwie ein paar Geschwister noch verpasst haben. Ökumene bedeutet, holt sie alle nach Hause, nach Rom. Darum geht es. Und es geht nicht um persönliche Beziehungen, sondern Beziehung geht nur über die Mittler der katholischen Kirche. Und wir wissen, das ist genau das Gegenteil von dem, was uns die Bibel, was uns das Neue Testament deutlich machen. Das ist genau das Gegenteil von echtem, lebendigen Glauben. Darum ist das so wichtig, darum ist das so aktuell. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und wollen wir weitermachen in dem zweiten Abschnitt, den wir heute Vormittag betrachten. Wir haben gesehen, der erste war dominiert von diesen fünf Illustrationen, diesen fünf Gegensatzpaaren. Und jetzt geht Paulus heraus aus der Illustration und sagt ihn ganz faktisch, entweder oder. Worauf vertraut ihr? Die Vertrauensfrage, das ist auch unsere Überschrift. Worauf vertraut ihr? Die Frage nach dem Grundvertrauen. Ich lese einmal den Text, Verse 1, 5, 1 bis 6. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Amen. Ja, Vers 1. Er sagt, steht fest in der Freiheit. Ihr seid als Kinder Gottes in Freiheit gestellt. Steht da fest drin, gebt das nicht leichtfertig auf. Gebt das nicht leichtfertig auf, im Sinne irgendeiner großen Einheit. Gebt das nicht auf, weil ihr euch sehnt nach ein bisschen mehr Ritualen und ein bisschen mehr Formen, ein bisschen mehr ethischer Standfestigkeit. Gebt diese Freiheit nicht auf. Christus hat dich frei davon gemacht, dass du mit deinen Werken vor Gott Gerechtigkeit erlangen musst. Er hat dich frei gemacht. Er hat dich losgekauft aus der Sklaverei. Er hat dich erlöst daraus. Durch ihn bist du gerechtfertigt. Warum kriegst du jetzt zurück in das alte Joch? Warum? Das fragt Paulus die Galater. Das dürfen wir im Zweifel auch uns fragen. Das dürfen auch unsere Geschwister fragen. Jesus selbst hat dich doch befreit. Rausgeholt, losgekauft, den Preis für dich gezahlt. Die Ketten gesprengt. Und du? Überblickst scheinbar die Zusammenhänge nicht mehr, verstehst die Dramatik scheinbar nicht mehr und bettelst geradezu darum, ein neues Joch zu bekommen, neue Ketten zu bekommen. Mach das nicht! Mach das nicht! Jesu Joch, das ist sanft und eine leichte Last. Aber dieses Joch der Knechtschaft oder die Gesetzlichkeit, das ist so schwer, dass wir darunter zerbrechen. Garantie! Stell dich und das Joch, dass du durch das Gesetz und durch deine moralische Integrität vor Gott gerecht wirst und du wirst dran zerbrechen. Ob mit oder ohne Heuchelei, mit viel oder wenig Fassadenkultur, das ist unterschiedlich. Aber du wirst hundertprozentig dran zerbrechen. Spätestens, wenn es an die Entscheidung geht. Spätestens, wenn du vor Gott stehst. Wenn du bis dahin alles noch scheinbar zusammenhalten konntest. Gott nimmt das alles auseinander und sagt, hey, das ist nur heiße Luft. Es hat keinen Bestand für die Ewigkeit. Läufst du zurück in die gute, überschaubare Ordnung der Gesetzlichkeit, da wo Anpassung alles ist, geordnete Verhältnisse, nicht so kompliziert. Das ist menschlich nachvollziehbar. Wir meinen das hier nicht in einem Sinn, dass wir uns darüber lustig machen. Es ist ja nachvollziehbar. Diese Rechtfertigung allein aus Glauben, aus Gnade, macht uns unsere leeren Hände bewusst und verdammt uns im besten Sinne, segnet uns, wäre viel besser als verdammt uns, zwingt uns, dass wir alles Gott überlassen und Gott für alles die Ehre geben. Und dass wir nur noch reagieren können. Und in einer gesetzlichen Ordnung, da ist menschlich gesehen Stück heile Welt. Geistlich nicht, aber menschlich gesehen ist heile Welt. Ich weiß, welche Erwartungen ich erfüllen muss. Vorausgesetzt, ich passe mich an. Wenn ich mich dem nicht anpasse, ist nicht heile Welt. Dann ist richtig Krawall. Aber wenn ich mich dem anpasse, ist alles in Ordnung. Ich weiß, was von mir erwartet wird. Ich weiß, wo die Grenzen sind. Ich weiß, vor wem ich besonders gut erscheinen muss und die Rolle besonders gut spielen muss und vor wem das nicht so wichtig ist. Und wann ich diese Rolle spielen muss und wann nicht mehr. So, es ist äußerlich alles in Ordnung. Ein lieber Bruder erzählt mir ja ein Stück weit so ein Zeugnis. Er sagte, bis ich 18 war, war meine religiöse Welt in Ordnung. Es war alles gut geregelt. Man hat halt so 5, 6 Termine in der Woche in Gemeinde und man macht da so mit und man weiß, was man zu tun hat, ist alles in Ordnung. Und er meinte, dann passierte was ganz Verheerendes. Er machte seinen Führerschein, packte seinen besten Freund ein, nahm das Auto von seinem Bruder und sie fuhren los. Und da war dann Predigten. Und zwar nicht aus ihrer religiösen Welt, von verschiedenen Predigern, auch aus unserem weiteren Umfeld. Und er meinte, damit war meine religiöse Welt in Trümmern. Das war erstmal schrecklich. Aber sie sind 5 Stunden rumgefahren und das taugt überhaupt gar nichts, was wir die ganze Zeit machen. Das taugt überhaupt gar nichts. Die Motivation, mit der wir das machen, die Herzenshaltung, das taugt überhaupt gar nichts. Wir dachten, wir wären Christen, aber jetzt ist das große Fragezeichen erstmal da. Was ist überhaupt ein Christ? Das ist die gegenteilige Richtung. Aber wir sehen, nicht nur die Galater, auch wir können dahin zurückgehen und gehen wollen. Apollo sagt, nein, macht das doch nicht. Habt ihr es denn nicht begriffen, wie es früher war und wie es jetzt ist? Und ihr sehnt euch nach diesem schrecklichen Früher. Habt ihr die ganzen Verhältnisse vergessen? Und dann sagt er in Vers 2, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nicht nützen. Das ist richtig starker Tobak. Er sagt, entweder oder. Und funktioniert nicht. Entweder ihr setzt euer Vertrauen auf Christus, ihr setzt eure Erlösung, eure Rechtfertigung auf Christus oder auf die Beschneidung. Und wir schauen uns gleich an, was ist die Beschneidung? Letztlich auf euch selber. Letztlich auf euch selber. Eins von beiden könnt ihr auf Christus und auf euch für eure Rettung vertrauen. Das geht nicht. Und das ist gut, dass er es so deutlich sagt. Denn das ist sehr, sehr verbreitet, dieses Und. Nicht, ich werde nur gerechtfertigt aus meinen Werken. Das sagt kaum einer. Ja klar, Jesus und. Ich muss noch ein paar oben drauf packen. Was ist Beschneidung? Müssen wir uns noch einmal hier klar machen. Ein ganz kleiner Exkurs. Erstmal ganz wichtig, es geht hier nicht um die Beschneidung aus medizinischen oder hygienischen Gründen. Das ist hier völlig unangetastet davon. Also ich habe auch Diskussionen unter Christen erlebt, wo es um medizinische Empfehlungen und Notwendigkeiten ging. Und aufgrund solcher Textstellen waren sie wirklich in Sorge. Also, nein, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Es geht nicht um den Akt der Beschneidung, sondern die rituelle Beschneidung, die religiös-rituelle Beschneidung. Und was ist diese Beschneidung, von der hier geredet wird? Es ist einmal Zeichen eines Vorrechts. Die jüdische Beschneidung ist ein äußeres Zeichen an einem selber, dass man zu einem Volk gehören darf. Und da trägt man halt erstmal nichts zu bei, außer bei den Proselyten. Man trägt nichts dazu bei. Aber es ist das Vorrecht, ein Volk hineingeboren zu sein, dem sich Gott schon vor langer Zeit besonders offenbart hat. Zu dem Gott sich zuerst heruntergebeugt hat. Das schon eine lange Vergangenheit hat, ein großes Erbe hat mit dem lebendigen Gott, der ihn speziell immer wieder nachgeht, ihm treu ist und ihm zeigt, wer ist Gott und wer sind sie. Ein Erbe und ein Wissen über Gott, über den Menschen, über Gottes Ordnung, über Gottes Plan, über Gottes Willen, das ist ein Vorrecht. Dadurch ist erstmal noch niemand bekehrt. Wir können sagen, unsere Kinder, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen, unsere Kinder, die in gläubigen Familien groß werden, haben auch das Vorrecht, aber sind dadurch nicht bekehrt. Genauso wenig wie jemand, der zum Volk Israel gehört und das wird deutlich gemacht durch die Beschneidung bei den Jungs und den Männern, er hat erstmal keine andere Stellung vor Gott, wo es um die Rettung geht. Dann ist es Zeichen des Vorrechts, aber auch Zeichen der Sünde. Das Fleisch ist sündig und die Beschneidung ist ein lebenslanges sichtbares Zeichen am Fleisch, also am äußeren Fleisch. Also wir haben ja einmal den Leib und wir haben unsere fleischliche Gesinnung. Und an dem äußeren Fleisch ist ein sichtbares Zeichen. Und ein Zeichen, das ist gesetzt an der Stelle, die für die Zeugung so zentral ist auch noch. Und damit auch nochmal deutlich gemacht, ein Sünder kann nur Sünder zeugen. Auch das wird damit deutlich gemacht. Also, Zeichen der Sünde, eine Erinnerung daran, du brauchst von dir aus Veränderung. Warum? Weil du Sünde bist. Weil du Sünde liebst und lebst. Das ist der Normalzustand. Und daher ist das auch ein sehr kluges Vorgehen, dass das an den Baby schon gemacht wird. Weil deutlich ist, ist es nicht später, wo du verdorben wirst, sondern von Anfang an ist die Sünde in dir. So, Zeichen eines Vorrechts, Zeichen der Sünde und Zeichen zum Heil. Ich darf zitieren aus Römer 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht den Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das heißt, diesem kleinen Menschen wird durch dieses Zeichen eine Erinnerung in sein Leben gesetzt. Dein äußeres Fleisch ist beschnitten als Erinnerung daran, lass dein Herz beschneiden. Wir sprechen vom Knoten ins Taschentuch machen. Das ist weitaus dramatischer. Lass dein Herz beschneiden. Lass dich immer daran erinnern. Und an dir selbst, damit diese Erinnerung nicht verloren geht. Auch das ist es. Also Zeichen eines Vorrechts, Zeichen der Sünde und Zeichen auch zum Heil hin. Das, was du brauchst. Und trotzdem macht diese Beschneidung an und für sich erstmal nichts. Wir hatten medizinische, hygienische, emotionale Aspekte sind alle außen vor. Es macht so erstmal nichts. Symbolik, darum geht es. Und für Juden natürlich auch ein Gehorsamsschritt, ihre Kinder beschneiden zu lassen. So, wovon Paulus hier redet, das ist das Vertrauen auf die Beschneidung. Dass ich die Beschneidung brauche, um irgendetwas hinzuzutun zu Gottes Rettungswerk. Dass ich die Beschneidung als Voraussetzung brauche. Oder als Ergänzung. Davon redet er. Ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Und dann führt er zwei Wege einmal auf und stellt sie gegenüber. Und da sehen wir, das ist wie im vorangegangenen Text, wo es in Bildern geschieht, immer diese Gegensätze, stellt er jetzt uns gegenüber einmal den Weg des Fleisches, vom Irrweg und vom Scheitern und dann der Weg des Geistes. Schauen wir uns erstmal den Weg des Fleisches an. Ich lese ab Vers 2, Verse 2 bis 4. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Da haben wir einiges zu klären bei diesen Sätzen. Was meint Paulus hiermit? Er sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, in der Hoffnung auf das Gesetz, in der Hoffnung durch euer äußeres Handeln, durch dieses Ritual, vor Gott gerechter zu sein, das meint er. Wenn ihr euch aus dieser Motivation beschneiden lasst, alle anderen Motivationen sind hier außen vor, dann wird euch Christus nichts nützen. Dann baut ihr nämlich auf euch selber. Das ist der Weg, der dir menschlich attraktiver erscheint. Weil dann kann ich ja wenigstens noch was zu tun. Es fällt uns extrem schwer, Geschenke anzunehmen, wenn wir nicht zurückgehen. Überhaupt Geschenke anzunehmen, wir dürfen nichts verzahlen. Ich halte einfach nur hin und Gott macht. Es ist viel attraktiver, wenn wir sagen können, Natürlich bist du der Hauptakteur, aber ein bisschen was muss ich auch noch tun. Ein bisschen was kann ich auch noch tun. Ein bisschen kann ich mich dann wenigstens auch selber rühmen. Das ist letztlich die Motivation. Aber das, wie gesagt, der Weg des Scheiterns, der Weg der Selbstüberschätzung, der Fehleinschätzung und letztlich der Weg des Verderbens. Das macht Paulus hier sehr krass klar. Vers 2 und 3 geht es um die Konsequenz des eigenen Handelns. Und er sagt mit seinen Worten, du kannst nicht auf Christus und deine Unfehlbarkeit vor Gott bauen. Es geht einfach nicht gleichzeitig. Du musst das für dich klären. Du kannst nicht beides festhalten, das geht faktisch nicht. Weil wenn du sagst, ich nehme Jesus und das Gesetz, dann nimmst du letztlich das Gesetz. Jesus allein, nur das funktioniert. Aber wenn du sagst, und, Jesus und, das ist dezidiert katholische Theologie. Jesus und. Das ist typisch die gesetzliche Logik. Die Frage ist, wo ist dein Vertrauen? Wenn du das Gesetz wirklich auch nur angefangen hast zu begreifen, wenn du die 10 Gebote dir wirklich vor Augen führst und dich von Gott wirklich einschätzen lässt, dich von Gott bewerten lässt, durch sein Wort. Sagst du ernsthaft noch, ich kann auf mich vertrauen in dieser Frage? Oder sagst du, ich kann auf Jesus Christus nicht alleine vertrauen? Das ist nämlich die andere Konsequenz. Das wird kaum jemand so sagen, aber das müssen wir uns bewusst machen. Das ist letztlich dann die Aussage. Ich sage, ich brauche Jesus und, heißt das, Jesus reicht nicht. Jesus, Herr aller Herren, König aller Könige, das lebendige Gott Gottes, mein Erlöser, mein Retter, wundervoll, danke dir, aber du reichst nicht. Es braucht auch noch meine Werke obendrauf. Und da merken wir erst, wie krass diese Praxis ist. Und da merken wir auch, wie krass die Auswirkungen dessen sind und wie notwendig es ist, uns da selber zu überprüfen und andere aufzuwecken. Das betrifft die Beziehung zwischen uns und Gott und es betrifft auch ganz krass unser Zeugnis. Ist dein Vertrauen bei Jesus oder ist es bei dir? Es geht nur eins. Alles andere ist unvereinbar. Wenn du auf die Beschneidung baust, das ist das, was Paulus hier anführt, baust du auf das Fleisch. Damit baust du auf dich und damit baust du auf deine Leistung. Denn niemand sagt, ich bin beschnitten und damit bin ich gerecht vor Gott. Also es wäre mir neu, dass es so eine Irrlehre unter den Juden gab. Sondern Beschneidung bedeutet immer, ich muss dann auch die Werke tun. Und das sagt er hier auch. Du musst das ganze Gesetz tun. Du kannst dir nicht was rauspicken. Das ganze Gesetz. Und zwar fehlerfrei, ohne Lücken. Dann könntest du gerecht sein vor Gott, wenn du dazu fähig wärst und willig wärst. Du brauchst Selbstrechtfertigung vor Gott und dazu musst du perfekt sein. Und jetzt prüf dich mal selbst ganz ernsthaft. Meinst du, du kannst perfekt vor Gott sein? Und dazu gehören auch die Ecken, wo keine anderen Menschen reingucken können. Wie gesagt, Fassadenkultur gehört immer dazu, zu jeder Art von Gesetzlichkeit. In der katholischen Kirche und in christlichen Gemeinden. Sowohl als auch. Und auch überall anders. Und selbst die Ecken, die du wunderbar alle abdeckst und übertapezierst, Gott schaut da rein. So, jetzt überleg dir, wie lange du Perfektion schaffst vor Gott. Das heißt es auf die Beschneidung setzen. Und nochmal, es ist nicht der Akt einer körperlichen Beschneidung, sondern das Vertrauen darauf, dass ich es von mir aus, mit meiner Power hinkriege. Bist du gut genug? Das ist letztlich die Frage. Bist du gut genug, um das hinzukriegen? Und wenn du auf Gesetzlichkeit baust und reflektiert bist, und spätestens nach diesem Vortrag bist du zwangsreflektiert, muss man, ich mach so weiter, genau, zwangsbekehrt kriegen wir nicht hin, zwangsreflektiert hoffentlich schon, musst du sagen, ja, okay, ich gehe diesen Weg weiter, denn ich bin gut genug für Gott. Gott kann froh sein, so einen wie mich zu haben. Denn ich halte sein Gebot vorbildlich. Ohne Fehl, ohne Tadel. Und die anderen können sich ein Beispiel an mir nehmen. Und sagen, oh, guck mal, das ist ein toller Christ. wenn ich auch mal so wäre. Wenn du meinst, dass das so ist, dann musst du diesen Weg zu Ende gehen, sagt Paulus. Aber dann kannst du nicht auf Christus bauen. Nochmal, das geht nicht. Denn wenn du auf Christus baust, wenn du auf Golgatha baust, wenn du das annimmst, sagst du nochmal, was bedeutet das? Und das bedeutet Bekehrung. Sagst du, ja, ich bin zu Recht ein Höllenkandidat. Denn ich habe ein böses Herz und ich lebe dieses Herz sogar gerne aus. Und ich verachte letztlich den lebendigen Gott mit meinem Leben. Und ich habe erkannt, dass ich Rettung brauche, weil ich da selbst nicht rauskomme, weil ich es nicht schaffe, weil ich nicht gut genug bin. Gott, du musst alles tun, damit ich vor dir gerecht sein kann, dass ich bei dir sein kann, dass ich Gemeinschaft mit dir haben kann, dass ich dich Abba, lieber Vater, nennen kann, dass ich dich meinen Herrn und König nennen kann. Da kannst nur du handeln. Ich habe nur Dreck zu bringen. Ich brauche dich. Das heißt Bekehrung. Vers 4 berichtet vom Scheitern und vom Verderben. Noch einmal, ihr seid losgetrennt von Christus, wenn ihr so handelt, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wenn du auf deine Werke baust, trennst du dich praktisch von Christus. Was sagt das aus? Was sagt deine Werkgerechtigkeit aus über Gott? Überleg mal, welches Gottesbild pflegst du damit selber und transportierst du anderen? Was sagt deine Werkgerechtigkeit aus über das Erlösungswerk Jesu? Nochmal, es sagt praktisch aus, das war wundervoll, aber es reicht nicht. Herr, hast du wunderbar gemacht, die größte Rettungstat aller Zeiten, aber für mich reicht es halt nicht aus. Was sagt das aus über dich? Über dein Bild von dir selber? Und was sagt das über den Glauben aus? Das müssen wir uns alles mit überlegen. Das Wichtigste ist natürlich, wie stehen wir vor Gott da? Das ist ja die Kernfrage. Aber was sagt das noch mit aus? Was sagen wir auch Gott damit und was sagen wir unserer Umwelt damit? Was sagen wir unseren Geschwistern in der Gemeinde damit? Oder im Hauskreis oder in der Familie? Krass. Du fällst aus der Gnade, sagt Paulus hier, weil du nicht auf Gnade baust. Also es ist nicht so, du stolperst und fällst aus der Gnade. So ist das nicht gemeint. Nicht so, oh, nicht aufgepasst und du bist aus der Gnade herausgefallen. Malheur. Nein. Sondern du gehst selber vom Grund der Gnade weg damit. Du baust auf dich, auf deine Gerechtigkeit. Du fällst nicht aus dem Glauben heraus. Das ist wichtig, dass wir diesen Unterschied erklären. Vielleicht wird aber dadurch offenbar, das ist eine Möglichkeit, dass du bisher auf Fels oder auf Dornen gesät warst. Das ist das, was wir in Lukas 8 als Bild finden, was der Herr uns selber darstellt, wo er sagt, Verse 13 und 14, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Also, das sind diejenigen, die hatten einen religiösen Aufbruch. Die hatten eine Begeisterung, die hatten ein gewisses Feuer, aber die waren noch nicht durch. Sozusagen vor der Bekehrung stecken geblieben, könnte man das runterbrechen. Und da ist eine Möglichkeit, sagen, ja, ich bin ganz begeistert, was ich alles von Jesus gehört habe und vom Evangelium und von Golgatha. Und jetzt muss ich aber machen. Letztlich muss ich aber auch noch machen. Und da sehen wir, das ist ganz normal, wenn ich noch nicht durchgekommen bin, wenn ich noch kein echtes neues Leben habe, dann ist ja auch ganz klar, dass ich mich aufs Fleisch verlasse, dass ich mich auf mich irgendwie verlasse. Das ist ja ganz naheliegend. Wenn du aber als geretteter Sünder solche Irrlehren tolerierst oder auch mitbeförderst, Wenn du zulässt, dass sowas in die Gemeinde einzieht oder in dein Umfeld, dann entkräftet das nicht nur dein Zeugnis, sondern es verdirbt das wahre Evangelium auch für die kommende Generation. Ja, das macht deinen ganzen Lebenswandel mehr als fragwürdig. Du bist aus Gnade errettet, aber lebst nicht in Gnade. Und vor allem sagst anderen nicht das Evangelium der Gnade weiter. Du förderst, wo Gnade und Gnade herrschen sollte, wo Dankbarkeit herrschen sollte, wo du Werkgerechtigkeit dazu addierst, förderst du Formalismus. Förderst du das Trainieren von äußerem Verhalten und die Ausbreitung von menschlichen Gesetzen. Nochmal, siehe zum Beispiel Pharisäer, aber nicht nur. Wir wagen noch einen kurzen Exkurs zum Thema Kinder aus gläubigen Familien. Es besteht eine ganz reale Gefahr, dass Kinder aus frommen Familien einen krassen Hochmut und eine krasse Fehleinschätzung entwickeln. Wie kann sowas zustande kommen? Also Kinder leben in funktionierenden Familien unter der Autorität der Eltern und die Eltern geben den äußeren Rahmen vor. Also wir geben unseren Kindern zum Beispiel vor, dass wir in die Gemeinde gehen. Dass wir auf bestimmten Gemeindeveranstaltungen sind, dass wir in Gemeinde mitwirken. Wir geben unseren Kindern auch einen bestimmten Lebensstil vor. Ist ja klar, umso kleiner die Kinder sind, umso mehr geben wir da vor. Was wir machen, was wir nicht machen, bestimmte Grenzen, bestimmte Werte und Überzeugungen, so einen bestimmten Lebensstil. Gefährlich wird es, wenn wir sagen, sowas machen wir Christen nicht. Ja, wir sind Christen, wir machen das nicht wie die. Das ist zwar ein Stück weit eine richtige Aussage, aber hier wird es gefährlich. Was lernen im schlimmsten Fall unsere Kinder, und das passiert häufig, das passiert wirklich häufig, dass die Kinder lernen, wir sind Christen, weil wir das und das machen. Ich sag mal, Klassiker, weil wir keinen Fernseher zu Hause haben, weil wir bestimmte Kleidung tragen oder bestimmte Kleidung nicht tragen, weil wir auf bestimmte Veranstaltungen gehen oder auf andere nicht gehen, das macht ja uns Christen aus. Und wir leben anständig, im Kontrast die da in der Schule sind, ja, deine Mitschüler und die Familien, die leben ja in der Welt. Und so sind wir nicht. Warum sind wir nicht so? Weil wir folgen ja bestimmten Regeln und Normen. Versteht ihr? Die große Gefahr erstmal, unsere Kinder entwickeln einen krassen Hochmut gegenüber den anderen, weil wir leben ja so schön anständig und die leben ja wie wilde Sau. Aber wir sind ja die vorbildlichen Christen. Wir haben diesen Moralismus auf einmal wieder da. Und wir müssen das unseren Kindern ganz, ganz deutlich machen, was es bedeutet, deine Eltern sind Christen. Wir hoffen, dass ihr auch zum lebendigen Glauben kommt. Und Glauben hat Folgen. Auf jeden Fall. Und führt auch zu einem anderen Lebensstil. Absolut. Aber zuerst einmal, wir schauen nicht auf die anderen herunter, denn wir sind nicht besser als sie. In einem schönen Lied heißt es, wir sind nicht besser, aber besser dran. Und genauso ist es. Und du bist gut dran, weil du in einer christlichen Familie aufwächst und weil du die wichtigsten Informationen des Lebens schon früh erfährst. Aber du bist nicht besser. Nicht als der schlimmste Klassenchaot, der schon 3 Schulverweise gekriegt hat. Du hast vor Gott erstmal keine bessere Stellung als der von dir aus. Es ist wichtig, dass deine Kinder das klar machen. Und dann die große Gefahr eines Scheinglaubens. Dass unsere Kinder, die daran gewöhnt werden, wie gesagt, wir machen dies und das und jenes und so machen wir Christen das, dass sie ja auch Christen sind. Ein Vater sprach mich neulich an und meinte, er hat mit Schrecken, ist ihm das bewusst geworden, als seine Kinder sprachen von wir Christen. Und auch ganz kleine Kinder, wo er meint, ziemlich sicher sind die nicht bekehrt, und wir Christen, hatte, aua, wie kriegen wir das jetzt wieder geklärt? Als Eltern zu sagen, ja, wir Christen, und wir Christen als Familie mit ganz großer Bedacht zu verwenden und deutlich zu erklären, unsere Verhaltensweisen machen uns nicht zu Christen. Die Grundlage von elterlicher Autorität ist ja, Gott vertraut uns seine Kinder an. Die Kinder gehören immer Gott. Er hat sie gemacht, er hält sie am Leben und er kann auch ihr Leben beenden. So, die Kinder gehören immer Gott und er bringt uns seine Kinder in unsere Familien und sagt, handel in meinem Sinne. Und du hast Autorität und du bist Autorität gegenüber diesen Kindern, aber an meiner Stelle. Also stellvertretende Autorität. Und das müssen wir uns bewusst machen gegenüber unseren Kindern. Wenn wir unseren Kindern die Maßstäbe immer weiter deutlich machen, wie sind die Regeln hier, wie leben wir, die Kinder werden größer und lernen das immer intensiver, dass wir unsere Maßstäbe gut biblisch prüfen und umso älter die Kinder werden, ihnen deutlich machen, warum das biblische Maßstäbe sind oder auch eingestehen, ja, das ist kein biblischer Maßstab, aber wir finden das gut. Das gehört auch zum Alltag dazu. Nicht jeder Aspekt unseres Lebens können wir biblisch begründen, wenn wir die Bibel sauber auslegen. Dann verbiegen wir die Bibel. Aber wir müssen klar unterscheiden und sagen, das machen wir so, weil deine Eltern sind Christen und deshalb geben wir das und das so vor. Und das sagen wir, weil wir es einfach gut und richtig finden. Da fangen wir nicht mit der Bibel an, da sagen wir, das ist unser Geschmack, das ist unsere Tradition, das ist vielleicht auch unsere politische Überzeugung, das gibt es ja auch alles noch. Aber die wichtigsten Dinge müssen wir biblisch begründen können und unseren Kindern noch kommunizieren können. Weil nur so kann echter Glaube erwachsen. Was ist letztlich die Hauptaufgabe von uns gegenüber den Kindern? Dass wir ihnen die wichtigsten Informationen des Glaubens vermitteln. In 2. Timotheus 3 wird das über Timotheus so beschrieben, dass er die Heiligen Schriften von Kindheit an gelernt hat. 14 und 15, 2. Timotheus 3, 14 und 15, von Kindheit an gelernt hat. Und sie haben die Kraft, um weise zu machen zur Errettung, die in Jesus Christus ist. Und das können wir unseren Kindern und sollen wir unseren Kindern bieten, dass sie die Fakten des Glaubens gehört und verstanden haben. Wir müssen ans Verstehen kommen. Wenn wir unsere Kinder erziehen in einem äußeren Formalismus, wenn wir ihre äußeren Verhaltensweisen dressieren letztlich, führt das zu nichts. Ja, wir müssen natürlich auch äußere Dinge einfach üben. Gehorsam ist es einfach üben. Aber letztlich, umso älter unsere Kinder werden, müssen sie verstehen, warum ist Gehorsam gegenüber Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, was Gutes? Und wo sind auch die Grenzen dieser Autorität? Und alles, was unsere Kinder bisher mitgemacht haben, das wollen wir, dass sie später aus Überzeugung machen. Und dann müssen wir es ihnen deutlich machen, nein, wir sind nicht besser als die anderen und man wird nicht Christ durch die äußeren Verhaltensweisen, aber echter Glaube, den Gott aus Gnade schenkt und das neue Leben, was er in uns erweckt, das hat natürlich Folgen. Wir machen nicht weiter wie bisher. Und zugleich müssen wir uns immer in unserer Zeit auch ein Stück weit überprüfen, wo verwechseln wir auf einmal gute Traditionen mit Gottes Wort, wo verwechseln wir Überzeugungen mit biblischer Wahrheit. Und dann müssen wir uns auch von unseren älteren Kindern hinterfragen und unter Umständen sogar korrigieren lassen. Das ist große Herausforderung für eine Autorität. Aber das ist wichtig, weil sonst befördern wir einfach Heuchelei und Irrwege. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Wir können die Kinder nicht mit den äußeren Formen festhalten. Das funktioniert nicht. Die hauen uns irgendwann ab. Der Weg des Fleisches. Jetzt schauen wir uns noch schnell vom Mittagessen an den Weg des Geistes. Und da sehen wir jetzt diesen Wechsel. Diesen krassen Wechsel von Vertrauen und Liebe. Vertrauen in Glauben aus Geist, das ist Vers 5. Ich will uns auch noch einmal lesen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das ist der Kontrast, das Kontrastprogramm. Vom Bauen auf die Werke, auf die Beschneidung, auf das Fleisch, Selbermacher. Nein, wir erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Geist, Glaube, Hoffnung, Gerechtigkeit, alles wird von uns empfangen von Gott. Gott gibt es, können wir alles nicht machen. Alles Aspekte, die können wir nur dankbar annehmen. Kein bisschen von uns gemacht. Wir arbeiten nicht an unserer Gerechtigkeit. Warum? Wir haben sie bereits empfangen. Und da ist euch aufgefallen, dieser Wechsel, Paulus sprach vorher von den anderen, von den ihr, und jetzt spricht er von wir. Und da sehen wir, er ist doch überzeugt, dass er an gläubige Christen schreibt dort bei den Galatern. Aber ist das schon so verschütt gegangen bei euch? Wir! Wie ist denn das bei uns? Wir erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. So ist es doch bei uns. Wisst ihr noch? Das ist doch der Kern. 2. Korinther 5, 21 sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist hier gemeint. Hände sind leer, wir geben es zu und dürfen uns freuen. Das macht er alleine. Aber dabei bleibt es nicht. Und das ist Vers 6. Der wirksame Glaube durch Liebe. Wir kommen jetzt hier von dem Empfangen. Es ging die ganze Zeit darum, ihr habt doch nichts zu geben. Hört auf, was geben zu wollen, was machen zu wollen in dieser Hinsicht, wo es um die Rechtfertigung geht. Jetzt kommen wir aber zum Handeln. Vom Empfangen, ihr könnt nur empfangen oder scheitern. Und jetzt kommen wir auch zum Handeln. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Also, alle haben die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Und hier macht er nochmal klar, jemand, der beschnitten ist, aber nicht auf die Beschneidung setzt, ist hier nicht betroffen von dem, was er vorher gesagt hat. Ob du beschnitten bist oder nicht, du stehst vom Herrn gleich. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und hier ist natürlich zum einen die Liebe Gottes gemeint. Also er handelt nicht nur faktisch und gnädig und barmherzig und alleine, er handelt aus Liebe. Aber gemeint ist hier vor allem auch die Liebe, die wirksam wird, weil wir antworten. Wenn wir das jetzt wirklich empfangen haben und wenn wir uns nicht verwirren lassen wie die Galater, nicht durcheinander bringen lassen durch die Irrlehrer, die uns eine neue Gesetzlichkeit knechten wollen. Wenn wir einen klaren Blick haben, und dazu sollen diese Bibeltage hier auch Nütze sein, dann können wir nicht passiv bleiben gegenüber Gott. Das ist die andere Seite. Dann werden wir Werke haben. So wie ein Kind, was auf die Welt kommt, wenn er medizinisch nicht schiefgelaufen ist, das atmet, das braucht keinen Lehrgang dafür. Das muss nicht erst atmen lernen. Wie gesagt, wenn nicht irgendwie ein Unglück geschehen ist bei der Geburt oder vorher. Das atmet ganz von alleine. Und genauso atmet ein Kind Gottes durch Werke, sobald es lebendig ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also einerseits diese Rechtfertigung, kein bisschen durch Werke, taugt nichts. Und zum anderen, wo du gerechtfertigt bist, willst du Werke tun. Warum? Weil du Gottes Liebe empfangen hast und erkannt hast. Das heißt auch zum Glauben kommen, Christ werden und Christ sein. Im schlimmsten Fall ist das bei uns ein Stück verschütt gegangen. Ein Alltag kann sowas durcheinander werfen, dass wir nicht mehr so einen klaren Blick darauf haben, auf diese Liebe Gottes und was er an uns getan hat und wer der Handelnde war und dass wir es halt nicht waren. Das kann durcheinander geraten. Wie gesagt, wir können als Christen irre gehen ein Stück weit. Und dass uns wieder vor Augen geführt werden muss, was für eine Liebe. Er gibt für diese Gotteshasser seinen Sohn, lädt alle Schuld auf ihn, damit du völlig gerechtfertigt bist. Ja, und als Gott dich erwählt hat, wusste er schon alles, was du tun wirst. Und du kannst Gott nicht schockieren mit deinem Handeln. Und wenn du Kind Gottes bist, willst du ihn noch nicht schockieren. Aber du musst im Nachhinein auch nicht die Angst haben, dass du ihn jetzt schockiert hast mit deinem Handeln. Das wusste er vorher schon. Gott wusste, worauf er sich einlässt bei dir. Aber dann möchtest du aus dieser Dankbarkeit, dass er so eine große Liebe gezeigt hat, ihm dienen, ihm gefallen, ihm entsprechen. Und ja, du hast eine realistische Selbsteinschätzung, wenn du die Rechtfertigung verstanden hast. Ja, es ist durchzogen mit Auswirkungen meines alten Adams, mit fleischlichen Gelüsten, die noch da sind, mit Fehlern, mit Sünde, wo ich immer wieder reinfalle. Das ist realistische Selbsteinschätzung. Aber ich versuche, so gut wie möglich und immer besser Gott zu dienen und zu ehren mit meinem Leben. Darum geht es hier. Der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Ja, wir haben den Glauben, wir haben das neue Leben, ein Neuanfang. Halleluja. Und jetzt wollen wir auch antworten darauf. Und antworten bedeutet immer praktisch. Eine Diskussion, die ich immer wieder mit einem lieben Bruder habe, wo es dann immer heißt, also zwei verschiedene Positionen, und ich sage immer, Hauptsache wir haben Jesus im Herzen. Sag mal, was heißt das praktisch? Jesus im Herzen haben, das ist nicht irgendeine Gefühlsregung. Hoffentlich verursacht auch das Gefühle. Wäre komisch, wenn nicht. Aber was heißt das praktisch? Das ist immer praktisch. Das heißt immer, ich antworte auf Gottes Liebe. Und ich habe vielleicht menschlich gesehen ganz kleine Talente. Wir haben eben die Stelle gehört am Anfang aus 1. Korinther. Ich habe ganz kleine Talente. Ich bin ganz unmächtig. Was ich tun kann, finden die Menschen nicht so beeindruckend. Das ist nicht entscheidend. Das ist nicht entscheidend. Gott sagt nur, ich will von dir das Beste, was du zu geben hast. Und wie das irgendwelche Menschen bewerten, das ist mir völlig egal. Gib das Beste, was ich dir anvertraut habe. Das Beste von deinen Talenten, das Beste von deinen Gaben, das Beste von deiner Zeit, das Beste von deinem Geld, das Beste von deinem Einsatz. Das bitte gib mir. Und das ist diese Liebesantwort. Ob die Leute das beeindruckend finden und alle sagen, ach, hast du das aber toll gemacht. Und alle sagen, ja, das ist jetzt nicht so ein wichtiger Dienst, was die macht oder was der macht. Das ist nicht entscheidend. Aber das ist diese Antwort. Ein Christ bleibt nicht passiv gegenüber Gottes Liebe. Das ist ganz klar. Und zugleich kann er für Gottes Liebe kein bisschen tun. Und ihr Lieben, das muss ich noch nachsetzen, trotz leichter Überziehung. Aber das müssen wir noch nachsetzen. Wir können nichts nachsetzen. Also Gott schießt nicht vor und lässt uns dann Raten abstottern. Wir tun auch nachträglich nichts zu unserer Gerechtigkeit vor Gott bei. Wir zahlen nichts ab. Es ist alles getilgt. Nicht zurückzahlbar. Okay? Und deshalb lasst uns auch ganz vorsichtig sein und ganz reflektiert sein, wenn wir sagen, ja, jemand, der das und das tut, so und so rumläuft oder, der kann ja kein Christ mehr sein. Und ich weiß, wie schnell sowas auch von den Lippen geht, auch wenn wir uns nicht zu klassisch gesetzlichen Kreisen rechnen würden. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gesagt, wo ich, ja, also da ist jemand bei uns in der Gemeinde, also mit so einer Frisur und diesem Körperschmuck und tralla, also das kann keine Christin mehr sein. Was für ein Quatsch? Du, wie Quatsch? Neulich sagte ein Bruder, jemand, der Karten spielt, kann kein Christ mehr sein. Was für ein Quatsch? Wisst ihr was? Christen können alles Mögliche machen und nebenbei Christen können auch alle möglichen Fehler machen. Die können gut und schlecht angezogen und frisiert rumlaufen, können Dummes und Schlaues sagen, ja, und man ist trotzdem noch ein Christ. Aber wenn wir echt Christen sind, wenn wir echt gerechtfertigt sind, dann wollen wir immer mehr unserem Herrn gefallen. Das heißt nicht zwangsläufig den Menschen um uns rum. Vielleicht gefallen wir denen überhaupt gar nicht mit ihren Vorstellungen, egal ob weltlich oder gesetzlich, was letztlich auch weltlich ist. Das ist ganz wurscht. Aber Gott wollen wir gefallen. Und da wollen wir Gott immer wieder fragen, was soll noch verändert werden? Aber danke, dass du das Wichtigste schon geregelt hast. Du hast alles getan. Und dafür wollen wir dich loben. Und das wollen wir gleich noch im Lied machen. Ihr Lieben, lasst mich noch einmal zum Abschluss beten, dieser ersten Session. Aber du großer Gott, wir danken dir, dass du uns so ins Gewissen redest mit diesem Galaterbrief und auch mit diesem Abschnitt, den wir jetzt studiert haben. Uns mit Illustrationen und wirklich auch mit ganz knallig klaren Worten in unser Leben sprichst. Und da, wo wir auf diese Lüge hereinfallen, dass wir doch noch etwas zu beitragen können, dass wir deine Kinder sein können, Herr, räum damit bei uns auf. Und bitte gib uns auch die Kraft und den Mut und die Weisheit, dass wir dazu nicht schweigen in unserem Umfeld, wo Menschen in eine Knechtschaft geführt werden und sie willig annehmen oder darin verharren, Herr. Bitte schenk, dass Menschen echte Freiheit erlangen oder die, die es vergessen haben, sich zurückerinnern an die Freiheiten, die sie doch gestellt sind und das unnötige Joch abschütteln. Herr, bitte hilf, dass in unseren Gemeinden, unseren Hauskreisen, unserem Umfeld, dass es gute, klare Lehre gibt, die darüber aufklärt, dass wir diese Teile deines Wortes nicht umschiffen, sondern dass wir sie klar verkündigen und warnen und korrigieren und trösten und aufbauen und gute Seelsorge aneinander tun dürfen, Herr, durch die Kraft, die du gibst, Herr. Danke, dass du alles gibst, uns, die wir leere Hände haben und das Gegenteil von solcher Gnade verdient haben. Danke, dass du ein Gott bist, der gnädig ist und der die Fülle gibt, Herr. Und danke, dass du uns hier noch ein Leben schenkst. Wir wissen nicht, wie lange, aber dass du uns hier ein Leben schenkst, wo wir immer weiter im Glauben wachsen dürfen, in der Erkenntnis, aber auch im Dienst für dich, Herr. Und dass wir das nicht aus Formalismus oder aus falsch verstandener Pflicht machen, sondern aus Liebe und Dankbarkeit und Freude. Und lass bitte so auch unseren Dienst sein, dort, wo du uns hinstellst. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. www.bekennende-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.